Willkommen bei Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Ich bin Tim und zusammen mit meinem Mitgründer Jan sind wir die Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und helfen SaaS- und IT-Unternehmen dabei, ihre Presales-Performance zu entfesseln. Das machen wir für höhere Winrates, begeisterte Kunden und natürlich auch mehr Spaß in der Rolle. Tja, und das bringt mich zum Stichwort Spaß in der Rolle und Ausschreibung. Ja, also für die meisten im Presales ein Thema, bei dem eher die Augen anfangen zu rollen, als dass es um Spaß geht. Ja, riesige Excel-Tapeten, hunderte Requirements, teilweise sehr knappe Deadlines und am Ende hast du noch das Wochenende geopfert, nur um zu hoffen, dass wenigstens einer von den 10 Use Cases irgendwie beim Kunden klickt. Also, schwieriges Thema. Aber was, wenn ich sage, dass allein in Europa jährlich 2 Billionen Euro über öffentliche Ausschreibungen eingekauft werden und 40% davon null oder nur ein einziges Angebot bekommen? Vollkommen verrückt. Also da liegt massiv Geschäft auf dem Tisch, das niemand abholt. So, und heute habe ich den Alexander Kohler bei mir. Und Alex ist Founder und CEO von Bitfix. Das ist ein Startup hier direkt ums Eck aus München, das mit KI-Agenten öffentliche Ausschreibungen findet und beim Erstellen von Angeboten unterstützt. Davor war der Alex als Mitarbeiter bei PeopleWise, hat das Unternehmen von null bis auf über 2 Millionen Euro Revenue mit aufgebaut und durfte dabei mit Firmen wie Uber, Salesforce und Scout24 zusammenarbeiten. Das heißt, der Mann weiß also, wie Go-to-Market funktioniert. So, wir sprechen jetzt genau mal darüber, warum öffentliche Ausschreibungen so eine ganz eigene Komplexität haben und wie du zum Beispiel mit Bieterfragen dir einen strategischen Vorteil gegenüber der Konkurrenz schaffst. So, am Ende wird es auch ein bisschen philosophisch. Wir stellen uns die Frage, wann eigentlich Agents bald bessere Kaufentscheidungen treffen werden als wir. So, ein sehr spannendes Gespräch, sehr umfangreiches Gespräch. Wenn du also öffentliche Ausschreibungen ab und zu mal bei dir im Business siehst, auf jeden Fall mal ein Ohr wert. Und damit ganz viel Spaß in der heutigen Folge. Gehen wir doch mal bei euch rein. Jetzt sitzen wir hier in München, Werk am Lein, 111. Ich bin bei euch hier im Büro. Gefällt mir gut hier. Warum sitzen wir hier?
Ja, ich glaube, ich höre natürlich viele Podcasts auch und die Standardantwort wäre jetzt natürlich, ja, weil du mich eingeladen hast, zu dir in den Podcast zu kommen, aber die werde ich natürlich nicht geben. Also weil wir ein interessantes Gespräch haben werden, das hoffentlich für deine Zielgruppe auch spannend sein wird. Wir haben im Vorfeld schon ein paar Themen diskutiert und ich glaube, wir haben einen guten Vibe. Und ich würde gerne einfach mehr darüber erfahren, was deine Zielgruppe, was ja auch irgendwo meine Zielgruppe ist, ja, so interessiert und vielleicht auch welches Problem wir für die lösen, ja, und wie du das auch siehst und warum wir das machen. Und das Ziel des Ganzen wäre es, dass wir uns vielleicht im Podcast ein bisschen besser kennenlernen und dass gleichzeitig deine Zielgruppe Mehrwert kriegt.
Ja, absolut. Und wir haben ja bei uns im Podcast immer wieder ganz unterschiedliche Gespräche. Natürlich viel mit Führungskräften aus dem Presales. Jan und ich machen viel Episoden auch zusammen, zu zweit, teilweise auch alleine. Und aber auch immer mal wieder mit Anbietern von Software. Und ihr seid jetzt ein Softwarehersteller. Ihr seid noch ein junger Softwarehersteller. Wie lange gibt's euch jetzt?
Anfang 2025, genau. Okay,
also sind wir jetzt bei ein Jahr und ein paar Monate sozusagen, seid ihr am Start. Und widmet euch einem Thema, bei dem viele Preseller sagen werden, oh ja, lass mich bloß damit in Ruhe, ist immer ultra nervig. Das Thema ist im Prinzip Ausschreibung.
Korrekt, genau.
Du hast ja auch gesagt, was meine Perspektive auf die Painpoints ist, kann ich ja mal kurz teilen und du ergänzt es, weil ich glaube, ihr denkt es noch ein bisschen größer, als ich es jetzt vielleicht wiedergebe. Ich durfte ja selber auch viele Ausschreibungen beantworten. Ich erinnere mich noch an meine Zeit in Südafrika, da war ich schon im Technical Sales, dann später bei den anderen Firmen SAP und Exactly, habe ich vorhin schon erwähnt, wo Ausschreibungen immer mal wieder, also eigentlich Tagesgeschäft waren jetzt. So. Und ich habe eine bestimmte Erinnerung im Kopf. Wir haben, als ich in Südafrika war, haben wir eine Ausschreibung gemacht für einen großen kenianischen Mobilfunk-Operator. Und das ist ganz klassisch, die schicken dir dann die Excel-Tapete. Und die Excel-Tapete hat, keine Ahnung, vielleicht so 500 Requirements, von kommerziellen Requirements bis hin zu technischen Requirements, also alles. Und dann sagen die, also bitte einmal ausfüllen und hier ist übrigens das Due Date. Und wenn es dann nicht so gut gelaufen ist, was leider häufig der Fall ist, dass wir dann diese E-Mail in der Subsidiary, in der wir waren, dann irgendwie mit einer Woche oder zwei Wochen Verzug bekommen haben, dann war dieses Due Date auf einmal schon sehr nah dran. Und dann hattest du vielleicht noch so 4 Tage Zeit, um die Scheiße zu beantworten, excuse my French. Und das hat dazu geführt, dass wir regelmäßig am Wochenende da saßen. Unser General Manager kam vorbei, hat uns immer Pizza gebracht, hat gesagt, hey, sorry, it is what it is, so ungefähr. Und wir müssten daran teilnehmen. Und dann haben wir diese Scheiß-Ausschreibung beantwortet. Und händisch natürlich, ja, Excel hoch und runter. Teilweise mussten wir das sogar ausdrucken. Teilweise mussten wir es sogar zum Kunden vor Ort bringen. Und wir haben das auch meines Erachtens manchmal ein bisschen übertrieben. Einmal war ich dabei, wie der Kunde praktisch vor Ort, das war in Nairobi, also ich bin nach Nairobi gefahren, um die Ausschreibung abzugeben als Ausdruck. Das würde man heute nicht mehr machen, aber so war das damals. Ich erzähle ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und dann waren wir da mit allen unseren Wettbewerbern, die natürlich genauso aufgefordert waren, bitte dieses Paket da abzugeben. Und wir hatten einen Stapel, also ich zeige es jetzt gerade, ne, wir haben kein Video, aber wir hatten einen Stapel, keine Ahnung, 3 Ordner, die nach 4 halber Meter Papier, so ungefähr. Und dann halt, genau, so ein chinesischer Anbieter nebenan, der kam so mit 5 DIN A4 Blätter.
Aber der ist auch von weiter her gekommen, ne? Ja, genau, der durfte nicht so viel einpacken.
Also das ist wirklich schräg. Also extrem nervig, extrem aufwendig. So, das sind meine ersten Erfahrungen mit Ausschreibungen.
Ja, also interessant, coole Story auch, finde ich, by the way. Ja, also ich glaube, es gibt natürlich, also auch schon gewesen, natürlich einfach ein Pain, ja. Ich glaube aber, wenn man so ein bisschen mal drüber nachdenkt, auf einer Executive-Ebene, und das vergessen die Leute, die wirklich die ganze Zeit mit diesem, so, okay, ich habe jetzt meinen Day-to-Day-Job und dann kommen irgendwie noch Ausschreibungen. So, und die kommen irgendwie absolut in Spitzen, ne? Das heißt, auf einmal gibt es 7 Ausschreibungen, ja, speziell, also es ist nicht linear, ja. So, und dann sitzt halt da, ne? Und hast halt irgendwie noch dein Day-to-Day-Job und ja, schön, vielleicht hast du sogar einen Bitmanager, ja, Luxus, aber der Bitmanager ist halt einfach, der hat deine Technical Capabilities oft nicht, ne? Die du eben brauchst, ja, speziell bei einem Softwareprodukt. Und somit ist, ich sag mal, in jeder Organisation, wo es Ausschreibungen gibt, immer richtig viel Druck drauf. Ich glaube, so übers Problem, und das war ja auch so deine Reaktion, wo wir das erste Mal gesprochen haben, ist so, ja, da gibt's ja irgendwie schon Anbieter, ich kann mir ja selbst irgendwie auch was zusammenschustern, machen auch viele, ist auch super. Aber ich glaube, es gibt halt einfach mehrere Dimensionen von Ausschreibungen, speziell auch öffentliche Ausschreibungen, ja, was ja noch mal eine andere Nische ist.
Vielleicht kannst du das kurz erklären, was meinst du mit öffentlicher Ausschreibung?
Naja, also genau, es gibt ja grundsätzlich privatwirtschaftliche RFPs, also klassisch die, wo du dich darauf referenzierst, wo es einfach klassisch drum geht, irgendeine Firma braucht irgendein Produkt und es schickt's dir und irgendwie der, das es entscheidet, ist irgendwie nicht eine, da gibt's keine juristische Grundlage wie jetzt das Vergaberecht, sondern das ist einfach, das
der
ist einfach
die Firma und sucht aus, wie er der Meinung ist.
Und sogar wenn du jetzt irgendwie nur dem, keine Ahnung, eine Jausenbox schickst noch dazu mit deinem Angebot, dann passt das, ja.
Dann drückst du in der Priorliste schon mal ein bisschen nach oben.
Ja, genau. Dann kann es halt sein, dass du trotzdem gewinnst, ja. Das heißt, die Anbieter sind dann eher überrascht, wenn du alles mitschickst, perfekt schon ein Angebot schickst und dann. Genau, so. Und dann bist du irgendwie eingeladen und es ist irgendwie nicht unter einem juristischen Schirm.
Ja, ja, okay.
So, jetzt gibt's aber nochmal öffentliche Ausschreibungen. Und das Problem ist, dass diese öffentliche Ausschreibung nochmal einer anderen Komplexität unterliegen. Und dass Tools wie Responsive oder Loopio nicht für öffentliche Ausschreibungen gebaut sind.
Ja, so. Was macht öffentliche Ausschreibungen so besonders gegenüber privatwirtschaftlichen?
Genau, es ist natürlich einmal die Grundlage des Vergaberechts.
Ne? Ja, also deutsches geschriebenes Recht am Ende.
Deutsches geschriebenes Recht.
Oder vielleicht auch europaweit.
Genau, es ist natürlich von einer Behörde. Es gibt nochmal die Komplexität, dass du die Portale screenen musst. Das heißt, es gibt irgendwie in Deutschland alleine wegen Föderalismus über 95 Ausschreibungsportale, die ja theoretisch Firmen, die im öffentlichen Sektor was haben, ja,
ja.
Was eigentlich wirklich bei den meisten Softwarefirmen der Fall ist. Also alle, die irgendwie privatwirtschaftliche RFPs haben, die haben auch öffentliche. Und das sind machen das die gleichen Leute. Das sind halt unterschiedliche Komplexitäten.
Also redest jetzt von den Menschen, die beim Softwareanbieter sitzen, die sowohl privatwirtschaftliche Kunden haben, aber auch öffentliche Kunden haben. Da sitzt dann einer und der muss jetzt die 95 Portale scannen, einmal in der Woche, um zu gucken, ob da vielleicht eine Ausschreibung dabei ist im öffentlichen Bereich, wo wir eine Lösung haben, die passen könnte.
Genau, also meistens ist es dann im Dach, ne? Und das ist so, ja. Und ich bin jetzt, witziges Beispiel, ich bin gestern aus einem Call gekommen mit einem potenziellen Neukunden.
Ja.
Und die machen halt Systemarchitektur. So. natürlich haben die öffentlichen Portale, ja, alle 90, keine semantische Suche. Das heißt, der kriegt natürlich die ganze Zeit in seinem Postfach Architekturausschreibungen, sucht aber Systemarchitekturausschreibungen. So, das heißt...
Okay, ich verstehe. Das heißt, also das Keyword ist doppeldeutig,
es ist aber doppeldeutig,
könnte nicht unterschiedlicher sein.
Genau, eigentlich. Das heißt, du musst erstmal quasi diese Ausschreibung finden über 90 Portale und dann musst du sie richtig ausfiltern.
Ja.
So, und welche Firma hat eine Kapazität dafür, 2-3 Leute einzustellen, um diese Portale zu screenen?
Sag mal, kennt ihr das? Ihr arbeitet gerade an so einem Deal, der eigentlich eurer sein sollte. Ihr habt die bessere Lösung, das weißt du, der Champion weiß das. Und irgendwie verliert ihr trotzdem. Der Kunde ghostet, das Procurement zieht alles in die Länge und am Ende heißt es, hey, wir haben uns für einen anderen Anbieter entschieden. Und jetzt sitzt ihr da und denkt euch, ey, was zum Geier ist da gerade passiert? Und dann gibt es so Phasen, wo man sich vornimmt, hey, lass uns mal jetzt besser werden. Man schaut sich mal irgendwo ein YouTube-Video zu Discovery an, man liest vielleicht mal ein Buch über Pre-Sales, nimmt an einem Webinar teil. Ja? Und dann ist wieder der Alltag da. Der nächste POC, die nächste Demo, der nächste Fire Drill. Und nichts wirklich ändert sich, weil du keinen echten Rahmen hast, kein System, das dich kontinuierlich besser macht. Und genau hier kommt die Trusted Advisor Academy ins Spiel. Die Academy bricht dieses riesengroße Thema, wie werde ich einen SE, der Deals nicht nur supportet, sondern auch aktiv gewinnt, auf jeder Ebene in die richtigen Schritte runter. Aber nicht mit einem Einmal-Workshop, den du nach 3 Tagen wieder vergessen hast, sondern mit einem 12-Monate-System, das dir individuell zu dir passt, deinem Level und deiner Rolle. Leute beschreiben die Academy mittlerweile so. Hey, ich verstehe endlich, warum manche Deals laufen und andere nicht. Ich weiß, was ich in der Discovery fragen muss. Ich weiß, wie ich einen Champion aufbaue. Ich weiß, wie ich den Technical Win so gestalte, dass Procurement meinem Account Executive später nicht mehr in die Suppe spucken kann. Du lernst, wie du Pain Chains baust, die echten Business Pain aufdecken, nicht nur das Feature Bingo, das keinen C-Level mehr interessiert. Du lernst, wie du Mutual Evaluation Plans aufsetzt, die den Deal auf eurer Timeline halten. Und bei der Positionierung ist es dasselbe. Alles wird auf ein konkretes Framework heruntergebrochen. Du weißt, wie du dich als Trusted Advisor positionierst und nicht als Demo Monkey. Wenn wir das alles mal ausklammern, die ganze Methodik, die ganzen Frameworks, alles super wichtig, aber am Ende zählen die Resultate. Über 250 Solution Engineers von Firmen wie Salesforce, Adobe, Zscaler und Lookernet nutzen bereits die Academy. Und die Ergebnisse sprechen für sich: höhere Winrates, kürzere Sales Cycles und die SEs, die endlich den Impact haben, den sie auch verdienen. Und das Geile ist, die Trusted Advisor Academy ist eben kein Workshop, der dich danach allein lässt. Egal, ob du Junior SE oder SE Director mit 15 Jahren Erfahrung bist, die Academy weiß genau, wo du gerade stehst und was du als nächstes lernen solltest. Mehrfach pro Woche Live-Sessions, eine Community aus den besten SEs im Dachraum und ein Leadership-Track für alle, die SE-Teams führen. Ihr holt euch nicht nur ein Programm, das nach 8 Wochen abgeschlossen ist, sondern etwas, das sich über 12 Monate systematisch besser macht und darüber hinaus. Also, wenn du endlich der SE sein willst, der Deals gewinnt und nicht nur supportet, dann geh jetzt auf serockstars.com, schau dir an, was die Academy bietet und buch den kostenlosen Discovery Call. Du kannst dich selbst davon überzeugen, ob das zu dir und deinem Team passt. Es gibt keine Ausreden. Ich bedanke mich bei euch und weiter geht's mit dem Podcast. Was ist denn da so das Volumen? Hast du da eine Idee, wie viele Ausschreibungen kommen denn da online, weiß ich nicht, in der Woche oder im Monat auf
also,
90 Portalen?
Es kommt natürlich voll drauf an, ne? Also du kannst dir das, wenn du es pragmatisch drüber nachdenkst und nicht ganz gut herleiten, was der öffentlich so einkauft. Manchmal ist es auch so, ich habe jetzt mal einen USC-Käfig gesehen in Berlin, der eingekauft wurde.
Okay.
Ja, also Sondervermögen vermutlich, ne? Was da verwendet wird dafür.
Also so ein Käfig, wo
ja,
zwei Menschen sich gegenseitig den Kopf verhauen.
Ja, ich kann dir da einen Screenshot schicken. Ich weiß nicht, wofür die das gebraucht. Ich weiß auch nicht, welche öffentliche Einrichtung das war. Aber es gibt grundsätzlich in Europa werden jährlich rund 2 Trillionen, ne? Also das sind 2 Billionen, ja? Ich komme da immer durcheinander. Ja. Eingekauft, ne? Gesamteinkaufsvolumen.
In ne? Euro.
In Euro, ja. Ja, jedes Jahr. In Deutschland sind es irgendwie 600, ah. Ja, also 600 Milliarden, was jedes Jahr einfach reinläuft. In Europa ist es gerade so, dass rund 40% dieser Ausschreibung null oder ein Angebot kriegen, weil es einfach so kompliziert ist, ja.
Ach, das ist ja krass.
Und ich habe sogar am Anfang, wo wir gegründet haben, mal mit jemandem von der BVG, also Berliner Verkehrsverbundung, gesagt, ja, es ist für sie auch so komplex, diese Ausschreibung zu erstellen und auch teuer. Sie kriegen gar nicht alles ausgegeben.
Wahnsinn. Das ist ja direkt das nächste Problem, was du lösen kannst.
Yeah.
Dem Ausschreibenden helfen, sozusagen seine Ausschreibung so auszuformulieren.
Genau, erstmal helfen wir den Bietern. Ja,
als Dauernden. Okay.
Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ne? Was war die Frage nochmal?
Ja, du, alles gut. Ich habe noch eine Rückfrage zu dem Kundenthema. Jetzt sind wir ja, du hast das vorhin ein bisschen ausgeführt, wir haben Privatwirtschaft. Das ist eher so Mindspace. Ich habe wenig mit Government gemacht, aber das ist jetzt so der Umbrella, den ich jetzt gerade raushöre. Das heißt, jetzt von Behörden gesprochen, öffentlichen Auftraggebern. Also wir reden hier immer im weitesten Sinne vom Staat, der irgendwo etwas einkauft. Ob das irgendwo auf einer Kommunenebene ist oder auf einer Landesebene, was auch immer es da alles gibt.
Voll.
Okay. Und ich meine, okay, für mein Verständnis und ein paar Sachen davon, deswegen hast du ja gerade dieses plakative Beispiel gebracht mit der Architektur. Das handelt sich natürlich auch um Softwareausschreibungen, aber auch um alles andere.
Auch um alles andere, ja. Also so alles, was IT und Software betrifft, das ist so, ja, ich würde sagen, so 10%, 15%, 16%, 17%, natürlich jetzt mit AI. Also das Gesamtvolumen, ja, ne? Die Hälfte ist Bau, ja, ist das meiste. Und das ist dann alles von SAP bis hin zu einer Workday-Lösung, ja. Alles, wirklich. Also alles, was die Öffentlichen brauchen, genau, wird wirklich eingekauft. Ne? Die brauchen ja auch Microsoft oder genau, Stadt Köln auf LinkedIn gibt's auch, gibt's auch ein Head auf irgendwas.
Und hilf mir noch eine Sache von diesem Ökosystem zu verstehen. Warum gibt es da 90 verschiedene Portale, um diese Ausschreibung überhaupt sichtbar zu machen? Warum, also wenn das praktisch der Staat ist, warum gibt es da nicht ein Portal und da kann ich einfach suchen? Also warum gibt es da 90 verschiedene? Liegt es am Föderalismus?
Oder? Föderalismus, genau. Also das ist, schätze ich mal, der Grund. Das heißt, sind auch die Vergabegrenzen anders. Das heißt, du musst dir vorstellen, zum Beispiel das Bundesland Bayern, ja, es hat eine unterschiedliche Vergabeuntergrenze. Das heißt, wenn der öffentliche Sektor unter einer Summe X was einkauft, muss es manchmal ausgeschrieben werden und manchmal dürfen sie es direkt vergeben. Und das ist auch in jedem Bundesland unterschiedlich.
Okay. Also halt, ja, verstanden.
Ist ja logisch dann, ne? Also Deutschland hat auch unterschiedliche Ferien und wir sind da ganz toll und hat natürlich auch eine negative Auswirkung darauf, ne? Und natürlich sind auch die meisten Unternehmen, die in Deutschland aktiv sind, die wollen auch den Dachraum. Da gibt's auch nochmal neue Portale in Österreich und Schweiz. Das ist nicht ganz so komplex, aber ist natürlich auch mehr Arbeit. Also kumuliert hast du dann über 102 Portale.
Okay. Also Problem Nummer eins haben wir identifiziert. Ihr helft euren Kunden dabei, aus allen Portalen hinweg die Ausschreibungen zu identifizieren, die besonders gut auf unser Softwareangebot passen.
Genau. Und schicken dir dann eine E-Mail und beziehungsweise du siehst die dann bei uns im Tool.
Aber ihr fokussiert euch dann bei euren Kunden wiederum schon stark auf Software und IT, weil du könntest ja jetzt auch dem Architekturbüro helfen, die richtige Ausschreibung zu identifizieren.
Kriegen wir auch Anfragen, machen wir auch ab und zu, aber ich würde sagen, so der Use Case, wo wir wirklich richtig, richtig gut oder am besten fokussieren, ist wirklich, funktioniert, ist wirklich IT, ja. Also alles, was IT und Software betrifft, ja.
Ich meine, wenn du jetzt über Total Addressable Market sprichst und du sagst, 50% ist ungefähr Baubranche,
ja.
Das ist so. Also ist es praktisch autobiografisch geprägt, dass du sagst, bei dir ist es am ehesten Software und IT. Wenn ich jetzt rein betriebswirtschaftlich drauf schaue, hätte man ja vielleicht auch sagen können, ich konzentriere mich mal insbesondere auf diese Bau- und Ausschreibungen.
Ja, also tatsächlich würde ich sogar sagen, da gibt es wahrscheinlich Produkte, die sind wahrscheinlich im Ganzen dann besser dafür.
Okay. Ne?
Weil die wollen dann natürlich andere Sachen, die wollen dann mehr Supplier-Management und solche Sachen. Ja, das können wir vielleicht irgendwann auch mal bauen, aber ich bin einfach ein Fan davon, dass du einfach sagst, okay, du gehst in eine Nische, ja, und dann schaust du in die anderen Nischen ein und deine Verteidigbarkeit ist einfach diese Nische, ja.
Ja. Ja, ist fair.
Genau. Also, und wir hatten da auch einfach auch, ich sag mal, mehr oder weniger im Netzwerk die ersten Kunden da gleich mit. Dann
okay.
hat das so gepasst, ne?
Ja,
hat sich das so ergeben.
Das heißt also, Mehrwertversprechen Nummer eins von euch ist im Prinzip, ich bin jetzt Kunde bei euch, ich bekomme, keine Ahnung, einmal morgens um 9 kriege ich die Reminder-E-Mail übrigens, wieder 5 neue Ausschreibungen, die ziemlich gut passen. Also check it out.
Genau.
Was passiert korrekt. Als nächstes?
Naja, genau. Also was passiert als nächstes? Also meistens ist es bei Unternehmen unterschiedlich. Es gibt halt mehrere Instanzen. Also meistens sind eigentlich drei, das ist eigentlich bei privatwirtschaftlichen RFPs, korrigiere mich, wenn es falsch ist, auch so. Es arbeitet immer eigentlich Vertrieb, optional Bid-Management und dann Tech. Und dann bei öffentlichen hast du bei manchen Firmen noch einen Vergaberechtler, dann hast du nochmal Finance, der das checkt, dann hast du nochmal einen CEO, der das prüft. Also so die Top-Firmen, die wir wirklich bei unserer Plattform haben, die machen im Jahr 300 Ausschreibungen, die sie wirklich abgeben.
Krass.
Also das sind wirklich, da geht's richtig zur Sache.
Ja.
Und die sichten halt nochmal viel mehr. Also der zweite Schritt ist, du musst ja erstmal rausfinden, ist das überhaupt was für uns? Und musst dann erstmal 600 Seiten lesen und schauen, hey, können wir das? Und das ist ein Modul, das wir anbieten, dass du halt sagst, okay, wir screenen dir diese Ausschreibung, gleichen das mit deiner Knowledge Database ab,
ja,
und sagen dann, okay, du in der Ausschreibung ist gefordert, du musst mindestens 2 Millionen Euro Mindestumsatz haben in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt.
Passt schon nicht.
Passt schon nicht.
Oder passt, was auch immer.
Mhm. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt hast du diese Komplexität, dass es immer so binär ist, dass du sagst, okay, es ist einfach go, no go. Hast du in einem größeren Volumen, in einer größeren Organisation, das heißt mehr Komplexität. Das, was wir machen, ist, wir helfen Unternehmen dabei, dass wir das so aufbereiten, dass wir das sehr, sehr schnell erkennen, dass wir das pingen und dann kannst du theoretisch schnell ausqualifizieren oder basierend darauf einfach eine zu adaptieren. Also das heißt, du gehst da manchmal in eine Bietergemeinschaft, das heißt, du hast dir einen Partner, der das erfüllt und dann bietest du gemeinsam an oder du schmeißt es halt weg. Ja. Und das hast du ja meistens bei, ich sag mal, so klassischen RFPs, wie du jetzt gesprochen hast, nicht, weil du halt einfach ein Excel-Sheet hast mit Frage-Antwort-Paaren.
Ja, also was ich bei Ausschreibungen in der Privatwirtschaft schon auch gesehen habe, ist, dass dann natürlich die Rechtsabteilung schon auch mal involviert ist. Also es ist dann nicht nur Vertrieb und ein technischer Experte. Also bei meinem ersten Arbeitgeber, auch bei SAP, da gab es reine Bit-Management-Teams, die das praktisch Vollzeit gemacht haben. Da hatten wir dann, das war für mich als Solution Engineer, war das immer total der Luxus, dass wir bei SAP einen reinen Bit-Manager hatten, der praktisch das Projekt gemanagt hat. Also das Ausschreibungsprojekt. Die Ausschreibung zu beantworten wurde als eigenes Projekt angesehen und der hat praktisch alle Kollegen, inklusive mich, ausgesteuert und hat gesagt, von dir brauche ich das, von dir brauche ich das, von dir brauche ich das. Hier ist übrigens die Deadline und hier ist der Projektplan und so weiter. Also das ist dann natürlich geil, aber es war halt eine dedizierte FTE, die genau das jeden Tag, den ganzen Tag gemacht hat.
Ganz oft auch unsere Vertriebsstory, ne? Also das heißt, es gibt irgendwie keine Person, die das macht oder es gibt eine Unterkapazität an solchen Personen. So, das heißt, wir stellen dir automatisch einen Projektplan, wir helfen dir, diese Aufgaben zuzuweisen, besser zu die Dokumente zu orchestrieren, automatisieren da auch schon viel im Prozess, ne? Aber oft diese Vertriebsstory, hey, die haben so viele Ausschreibungen, entweder ich stelle mir jetzt einen Bitmanager ein oder ich hole mir halt euer Tool. Ne?
Ja.
Klassischer Sales Trigger für uns. Ne?
Ja, okay. Und noch eine Frage zu der Bewertung des Fits. Also was wir häufig auch mit unseren Kunden diskutieren, wenn die beispielsweise auch relevant oft Ausschreibungen machen, du hast jetzt, so wie ich das immer beobachtet habe, eher in der Privatwirtschaft. Du hast nie ein reines Ausschreibungsgeschäft, aber Ausschreibungen sind immer ein Teil des Businesses. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ausschreibungen sind immer so ein bisschen mit dabei, aber nie reines Ausschreibungsgeschäft. Und dann stellt sich ja immer die Frage, bei einer Ausschreibung ist meistens immer ein Arsch voll Arbeit. Und also go oder no go, ist ja die Frage.
Genau.
Und zum Beispiel, was wir dann immer empfehlen, wenn du häufig Ausschreibungen hast und aber unsicher bist, also ist es hier time well spent oder nicht, weil es immer hoher Aufwand, dass man halt schaut, also erstmal, was ist deine Winrate mit Ausschreibung versus ohne Ausschreibung? Idealerweise sollte die Winrate mit Ausschreibung höher sein, sonst kannst du es dir vielleicht auch einfach sparen. Und andererseits, also noch ein paar andere Kriterien. Und dann kommt am Ende im Prinzip auch ja eine No-Go-Entscheidung raus aufgrund von einem Scoring-Prozess mit einem Schwellwert, wo die man dann auch über die Zeit tracken kann. Da kann ich sagen, ich habe hier vielleicht 12 Parameter, die tracken ich mal alle, ja, nein. Dann kommt am Ende eine Score raus, 80 von 100, okay. Unser Schwellwert ist bei 75, also machen wir. Und dann kannst du ja tracken, okay, entwickelt sich unsere Winrate so, wie wir es haben wollen. Und wenn ja, dann müssen wir vielleicht den Schwellwert, können wir den so lassen. Oder wenn wir zu wenig gewinnen, dann müssen wir den Schwellwert ein bisschen hochsetzen und so weiter. Und ein Kriterium, deswegen hole ich so aus, ein Kriterium auf diesem Scoring-Cheat, was wir typischerweise empfehlen, ist, hast du mit diesem Kunden vorher schon mal gesprochen? Oder hast du aus dem Blauen heraus diese Ausschreibung bekommen? Weil in der Privatwirtschaft ist es soll so nicht sein, aber es ist die Realität, dass wenn du eine Ausschreibung erfährst zu dem Zeitpunkt, wo sie rauskommt und du das zum ersten Mal siehst, dass da was ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, unter 10%.
Voll. Und das ist ja auch das, was ist der Traum von jedem? Ich möchte vor die Ausschreibung kommen. Ich möchte die auch schon mitgestalten. Ne? Das ist tatsächlich im öffentlichen Bereich auch so.
Okay.
Ja. Wir helfen da oder wir bauen da gerade ein Feature noch on top of quasi der Suche, dass wir helfen quasi Signale zu finden.
Ja. Dass jemand gerade dabei ist, sich was zusammenzubauen,
genau,
was zu überlegen.
Ja, dass er zum Beispiel, oder es wird in irgendeinem Gemeinderatsprotokoll besprochen irgendwo oder in einem Stadtratsprotokoll.
Die
scrapen wir dann aus,
ne?
Die öffentlich sind. Oder es gibt einen Vertrag, also du hast jetzt zum Beispiel solche öffentliche Verträge, die laufen immer zwischen 3 bis 6 Jahre und dann sagen wir dir, hey, der liegt da bei deinem Competitor, der kommt, ruft da mal an und sagt, frag, ob du happy bist. Oder keine Ahnung, ich habe jetzt eine News gelesen in München, Ladesäulen werden neu vergeben. Ja, so, das wäre zum Beispiel ein Signal, das wir dann auch auffangen. Und das ist natürlich super relevant für Vertriebsteams. Aber der Punkt ist, ich gebe dir recht, die Teams mit den höchsten Winrates sind die, ich sag mal, im öffentlichen Bereich die Bechtles dieser Welt, weil da weiß man's, die gewinnen 50%+ ihrer Ausschreibung im öffentlichen Sektor.
Ja.
Aber die fahren auch jeden Tag zum Kunden raus, ne? Und die haben immer eine Personal Relationship, die wissen immer, was der Kunde will, wie die ticken.
Ja.
Was aber nicht notwendig immer heißt, dass man die auch schon mitgestaltet, aber es gibt die halt einfach schon mal einen Vorteil, weil wir halt einfach, ja, biased sind über Familiarity, ja. Ich würde auch immer sagen, ne, natürlich, ne, wenn du den Kunden nicht kennst, dann machst nicht, aber ich hatte zum Beispiel ein RFP jetzt bei uns, den wir gekriegt haben, so eine Firma, die suchen schon nach einer Lösung seit ganz, ganz lange, ja. So, die haben uns einen RFP geschickt, wir haben den ausgefüllt, ja, haben wirklich alles mitgeschickt, mein Mitgründer hat das gemacht, ja, tatsächlich mit unserer Software dann hinten raus, ja, mit dem Excel-Filler einfach zack, ja, und dann nochmal drüber geschliffen und dann haben wir es abgegeben. Und wir sind dann in den Pitch gekommen und haben dann herausgefunden, dass wir eigentlich als Produkt genau das sind, was sie suchen, weil wir halt einfach ein Feature haben, das ist Bieterfragen, ne? Also bei den Öffentlichen gibt es ja nochmal so Bieterfragen.
Okay, das ist heißt, so ein Zwischenschritt?
Naja, du darfst ja bei den Öffentlichen Ausschreibungen, wenn sie ausgeschrieben ist, nicht mit denen kommunizieren.
Ja.
Also das ist...
Manche Firmen machen das auch so.
Genau.
Ist immer ein bisschen anstrengend aus der Anbieterseite.
Ist mega anstrengend, also,
so
ja, weil...
Wall einführt, ja.
Und diese Bieterfragen, die du stellst, ist dein Weg, mit denen zu kommunizieren. Und das kriegt aber jeder Anbieter, ja, sieht es dann.
Ja.
Ne? Und die sind rechtlich bindend.
Ah ja, okay.
Das heißt, ich kann mir mit Bieterfragen einen strategischen Vorteil verschaffen. So, und wir haben halt früh drauf gesetzt, weil es witzigerweise aus den ersten Kunden, die wir hatten, die wollten das halt.
Ja.
Und wir haben halt einen AI-Agent, der die historischen Bieterfragen kennt, irgendwie Vorteile gegenüber Wettbewerb und halt sieht, ah, das ist ein Kriterium, wie weich wird das jetzt auf und dann kannst du das stellen. Ja. So, und das hat sich halt herausgestellt, dass das halt niemand hat und die suchen genau danach. So, kann sein, dass es ein Edge-Case ist, aber ich sag, wir kannten die auch vorher nicht. Ne? Wir haben noch nie mit denen geredet. Wir waren aber drin, wir hatten halt dann Glück und hatten halt das Feature, hatten jetzt einen Pitch und jetzt gehen wir in die nächste Runde. Ne? Also ich glaube, es geht beides. Und ich habe auch einen Kunden im Rechenzentrumsbereich, die sagen, und ich habe gesagt, boah, ihr gewinnt so viel. Ihr müsst doch immer an den Kunden dran sein, ja, und die mitgestalten. Und dann sage ich, nee, wir gewinnen wirklich durch gute Konzepte. Ja,
das und stellt meinen Glauben an gute Entscheidungsprozesse,
ja,
wieder her.
Voll,
von daher ist, ne? ist ja auch was Gutes erstmal, ne? Wenn man zumindest, es ist was Gutes, wenn man ein überlegenes Produkt hat.
Genau.
Dass man rein on merit praktisch, also auf den Fähigkeiten, die die Company und der Anbieter mitbringt, auch wirklich dann gewinnt.
Ja, genau.
Anschauliches Beispiel.
Aber ich gebe dir recht natürlich, ne? Also wenn ich die Chance hätte, möchte ich immer vorne.
Der Traum von jedem, ja, Vertriebler, ja, ist klar. Und gleichzeitig geht's auch gar nicht immer. Aber du hast ja gerade schon sehr anschaulich beschrieben über Signal und Intentions. Kannst du vielleicht, also ich finde es besonders smart, das Beispiel, weil in der Privatwirtschaft gibt es ja so nicht, aber dass du halt laufende Verträge auch scannst und weißt, okay, der läuft halt nächstes Jahr im April aus. Vielleicht sollte man schon ein bisschen vorfühlen und so. Das ist natürlich, also mega schlau. Ich meine, dieses ganze digitale Signal und Intention Data Collection auf praktisch auf so einer öffentlichen Ebene mal angewandt. Also ziemlich, ziemlich smart. Noch eine Rückfrage zu den wie hast du es gerade genannt, Zwischenfragen?
Nee, Bieterfragen.
Bieterfragen. Habe ich dich richtig verstanden, dass du sagst, ihr helft euren Kunden, die Fragen so zu stellen, dass sie euch einen strategischen Vorteil bei der Auswahl ermöglichen, weil die Antworten auf die Fragen bindend sind im Sinne von, ich kann kein Bullshit erzählen.
Ja, das heißt, oft, ich habe zum Beispiel einen Kunden im Softwarebereich, die haben super viele Integrationen. Ja, so. Dann kannst du zum Beispiel, also wir haben dann so einen Chatbot und dann kannst du hängen und sagen, okay, so wer bietet denn vermutlich bei dieser Ausschreibung mit? Und wir haben ja den Kontext schön eingebettet bei uns.
Ja.
Und dann sagt er dir, dass wer die Wettbewerber sind und der hat halt den Kontext der Firma und dann weißt du, okay, passt, machen wir mal eine Analyse, wo wir einen Produktvorteil haben. Mhm. So. Wie wichtig, lieber Kunde, ist Ihnen eine Integration in das System Salesforce? Ja, so. Ja, ist für uns ein essentieller Bestandteil der Ausschreibung. So, das heißt, du kreierst dir auf einmal ein Kriterium, ja, wo du weißt, du kannst vielleicht andere Leute ärgern, ja. Genauso wie das Thema unbegrenzte Haftung steht auch drin. Die Öffentlichen, die meinen manchmal, sie müssen unbegrenzte Haftung oder Garantiehaftung, ja. So, das ist für viele Kunden einfach per se ein Ausschlusskriterium, ja, speziell wenn du halt größer bist, ja, dann so geht das halt nicht, ja, kommt auch aufs Produkt drauf an. So, jetzt stellen viele natürlich die Peter-Frage, die halt schlau sind. Lieber Herr Kunde, wir empfinden dieses Kriterium als unverhältnismäßig. Wir bitten Sie um eine Aufweichung dieses Kriteriums und eine quasi Begrenzung. So, kannst du das auch machen, ja? Genau, das könntest du dir auch selber überlegen. Aber wenn du halt Intelligence hast, die dir halt Sachen selbst spottet und dann halt stellt, dann ist halt, spart es einfach Zeit.
Okay. Ja. Okay. Also du identifizierst auch für dich Risiken potenziell bei der Bitterfragen-Analyse, die du dann mit einbringst, um dir selber nicht nur einen strategischen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen, sondern um dich auch jetzt in dem Fall finanziell auch vor Risiken zu bewahren, gegebenenfalls.
100%, ne? Genau.
Ja, okay. Alright, gehen wir durch den Prozess weiter durch. Also wir haben die richtigen Ausschreibungen identifiziert, wir haben bewertet Go, No-Go, wir haben jetzt eine klare Idee, ob wir es machen wollen. Wenn wir es machen wollen, haben wir jetzt verstanden. Wir haben da die Möglichkeit, die Bieterfragen in unserem Sinne zu beeinflussen. Ich warte immer noch auf den Moment, wo du sagst, jetzt muss man das Ding auch nochmal ausfüllen. Aber wird auch irgendwann kommen. Ich weiß nicht, ob es der nächste Schritt ist, aber guide uns
mal weiter. Es ist der nächste Schritt. Ja, also normalerweise sagst du dann halt Go. Und das Ding ist halt, alles, was ich jetzt gesagt habe, ist per se gar nicht mal so relevant für eine privatwirtschaftliche Ausschreibung, würde ich sagen.
Ja,
also
das,
da würde ich sogar sagen, da kommst halt auch mit irgendwie einem LLM gut, wo du das mal reinschmeißt und analysieren lässt. Genau, aber grundsätzlich hinten raus ist es dann einfach ein Tool, was dir Dokumente ausfüllen kann, was dir hilft, ein Konzept zu schreiben. Mhm. Und ich glaube, was wir halt nochmal ein bisschen anders machen, ist dadurch, dass halt eine öffentliche Ausschreibung mehrere Dimensionen hat. Das heißt, du hast in einem Dokument stehen ein Kriterium und dann hast ein Excel-Sheet mit einer Frage und das ist aber gebunden aneinander.
Ja.
Das heißt, diese Komplexität ist nochmal anders. Genauso wie bei einem Konzept. Du hast irgendwo ein Kriterium und dann musst du ein Konzept schreiben für eine Lösung und es muss die Kriterium auf Seite 24 von 700 musst du das Kriterium erfüllen und du musst es halt einfangen, ja. Und das ist halt nochmal eine andere Komplexität und dann soll es am besten noch natürlich in deiner Company-Sprache sein, mit deinen Fragen, wie du sie vergangens beantwortet hast.
Ja.
Und dann muss es, wie gesagt, zusammenpassen. Das heißt, das, was du in den Zeilen einführst, muss mit dem Konzept zusammenpassen, mit dem PDF zusammenpassen und dann musst du vielleicht noch einen Lebenslauf abgeben.
Vielleicht kannst du das für uns noch ein bisschen plastischer machen. Wenn du jetzt auf euren typischen Kunden schaust, also was ist denn der Umfang von so einer durchschnittlichen Ausschreibung? Reden wir da von 5 Dokumenten mit 2 Excel-Sheets und 3 PDFs? Oder reden wir von 35 Dateien, die ich erstmal alles scannen muss, um überhaupt zu checken, worum es hier geht? Also gib uns mal so ein Gefühl dafür.
It highly depends. Natürlich gibt es auch kleinere Ausschreibungen, ne? Also auch im öffentlichen Sektor, fairerweise. Da brauchst du, die lädst halt rein und dann nimmst du halt den Excel und weißt halt, die machst, nimmst den Filler, gibst ab. Ja, es geht zack, zack. Ja, da brauchst du nicht viel analysieren.
Ja.
Es gibt aber wirklich auch Ausschreibungen, die haben dann 40 Lose. Ja, also ein Los ist quasi ein Teilbereich. Ich sag mal, wir nehmen jetzt eine Firma wie SAP.
Ja.
Dann hast du halt von mir aus eine SAP-Ausschreibung, die High-Level ist und dann hast du Unterkategorien, wo du eigens anbieten kannst.
Ach, das heißt, da werden dann unterschiedliche Anbieter gegebenenfalls auch dahergezogen für jedes Los.
Theoretisch, genau. Also theoretisch hast du eine Ausschreibung mit 40 Losen. Eins ist SAP, das andere ist Azure.
Ja.
Die musst du lesen, so, dann hast du quasi einmal Standarddokumente, die für alle Lose relevant sind, und dann hast du einmal quasi Dokumente, die für nur dein Los relevant sind, ne? Und die anderen kannst du dann ignorieren.
Und jedes Los hat nochmal seine eigenen Kriterien dann und Spezifikationen, whatever.
Ja, wirklich. Also, und wie gesagt, das ist teilweise wirklich das Konzept, ich habe ein Konzept gesehen mit Zeichenanzahl. Also es muss so viele Zeichen haben, ja.
Die Antwort dann, oder was?
Das Konzept, ja. Also du musst ein Lösungskonzept zum Beispiel dann vorstellen, wie ein Datenschutzkonzept, ja. Und auch wenn die meisten Softwarefirmen, die haben das schon, weil es halt Datenschutzkonzept, schreibst halt einmal. Ab und zu musst du halt anpassen, ne? So, auf welche Kriterien, wo stehen jetzt die Kriterien, auf die ich es anpassen muss von diesen? Und das ist halt einfach eine Lösung, wo du einmal LLM brauchst, ja.
Also beziehungsweise
LLMs,
vor 5 Jahren haben es vielleicht noch alle irgendwie manuell
gebimst,
also, ne? Und dann waren sie einfach Horror, beschäftigt.
Ja, nur das Kontext-Window, na, das wird immer größer, aber wir verwenden halt verschiedene LLMs und sind halt ein bisschen genauer.
Ja.
Weil das Ding ist halt, wenn du einen Fehler hast bei einer öffentlichen, bist du halt raus. Ja.
Ja.
Und das nächste ist, dass diese Dokumente einmal sehr, sehr groß sind. Also du hast einmal einen Folder mit Dokumenten, die du ausfüllen musst, analysieren musst. Ich würde sagen, 500 plus Seiten fast immer. Und dann verschiedene Dimensionen an Dokumenten. Das heißt Excel, PDF, Word. Ja. Und du hast dann verschiedene Angebotsphasen. Das heißt, das ist klar strukturiert. Du hast meistens einen Teilnahmeantrag. Mhm. Dann gibt es eine Angebotsphase, in der Angebotsphase kriegst du wieder neue Dokumente, die du wieder analysieren musst. Das heißt, du hast wieder was in den Kontext, musst vielleicht wieder neue Dokumente abgeben und dann musst du vielleicht noch einen Mini-Wettbewerb machen. Das heißt, du wirst dann einer von drei Anbietern, der nochmal so ein, der dann vorstellt.
Ja, der Ausschreibende shortlistet und genau. Top 3 kommt mit weiter und so weiter.
Genau. Also das heißt, die Komplexität bei Öffentlichen ist halt einfach signifikant.
Ja, also das muss ich jetzt schon auch sagen. Ich glaube, die größte Ausschreibung, die ich jemals beantwortet habe, die hatte in dem, also es waren auch mehrere Dokumente auf jeden Fall, aber das war ein Excel-Sheet mit über 1000 Requirements, wo ich schon dachte, wollt ihr mich, also von AI war dort nicht zu denken, als ich das Ding beantwortet habe. Das waren 1200 Requirements und so weiter. Und dann hatten wir mal eine, die war, die hatte nicht so viele Excel-Rows, die es auszufüllen galt, aber das waren irgendwie 20, 30 Dokumente. Das war auch ein Mobilfunk-Operator irgendwo im Middle East oder so war das, die wir dann zum Glück auch abgesagt haben, weil es gar kein guter Fit war. Aber also sei es drum. Das waren so die Größen, die ich persönlich erlebt habe. Ja. Aber das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja nochmal also 10x,
wenn es mal reicht. Ja, voll. Ja, also
da frage ich mich gerade, die Kunden, die ihr jetzt gewinnen konntet mit eurer Software, um genau das alles einfacher zu gestalten. Also haben die das vorher tatsächlich, also hat da jemand gesessen, hat 500 Seiten manuell gelesen, um dann zu sagen, hier links und da rechts oder was? Also das ist ja Wahnsinn.
Viele verwenden natürlich LLMs, ja. Aber
aber ich meine jetzt, keine Ahnung, also ich meine, LLMs gibt es ja erst seit, keine Ahnung, ich gut, voll, so 3 Jahre oder was. Das haben wir vor 4 Jahren gemacht.
Aber auch mit LLMs, ne? Also du hast einfach Accuracy als Thema.
Ja.
Also das ist ein Riesenthema. Also, die sind einfach nicht akkurat, kannst dich nicht drauf verlassen.
Ja.
Und vorher, ja, weiß nicht, was die da gemacht haben. Also da war's,
ich meine, fair enough ist jetzt auch vielleicht gar nicht mehr so relevant, weil LLMs ja eine hohe Verfügbarkeit haben und wir haben ja gerade schon noch diskutiert, warum das alleine auch manchmal zu Problemen führen kann, wenn ich nur das mache. Wir hatten auch gerade diese Woche Dienstag hatten wir bei uns in unserer Pre-Sales Leadership Community, die wir einmal alle 2 Monate virtuell veranstalten, über so eine Stunde.
Ja.
Da kommen einfach nur Führungskräfte aus dem Pre-Sales zusammen und wir hatten tatsächlich diese Woche hatten wir das Thema AI in Pre-Sales. Und natürlich haben wir auch an einer Stelle über Ausschreibungen gesprochen.
Ja.
Und was der Konsens aus der Gruppe schon war, ist, dass Werkzeuge sehr gut helfen können, aber es war keiner dabei, der gesagt hat, wir können im Prinzip blind auf Ausschreibungen antworten, sondern wir müssen immer noch mal einen Experten drüber scannen lassen, um zu checken. Das war Problem Nummer 1, was viele beobachtet haben. Und Problem Nummer 2 war, dass du natürlich in einer Softwarefirma eine gewisse Legacy mit dir herziehst, wo dann vielleicht über 10, 15, 20 Jahre teilweise Produktdokumentation entstanden ist, die zum ganz großen Teil teilweise outdated ist.
Ja.
Aber das eigene LLM oder die RFP-Lösung, die ich einsetze, trotzdem auf dem gesamten Korpus gelernt hat und du teilweise Ungenauigkeiten hast in den Antworten drin aufgrund der Historie, die du mitziehst.
Sehe ich tatsächlich sehr, sehr oft auch. Wir machen das tatsächlich ein bisschen anders. Wir verwenden nämlich, hast du schon mal von Graph Database gehört?
Nein.
Nee, so Graphendatenbanken. Mhm. Tatsächlich ist es nämlich so, dass wir, also ich glaube, wenn wir scheiß Kontext haben, natürlich, dann funktioniert keine Lösung, ne, oder keine KI, ja. Das ist quasi the thing.
Ja.
Wir machen es nämlich so, und ich glaube, das ist auch was, unabhängig, was in den nächsten Jahren passiert, das würde ich jedem Unternehmen empfehlen, dass du da halt einfach schaust, dass das so deine Main Priority ist, dass du wirklich eine gute Datenbank hast.
Ja.
Eine gute Wissensdatenbank.
Ja, 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 ja. Ja.
Weil egal, welche Lösung du anbindest, ob es jetzt wir sind oder keine Ahnung, was, es wird alles schlechter funktionieren und KI wird bei dir weniger Impact haben als Unternehmen, wenn du eine schlechte Knowledge Database hast. Und wie wir das lösen, ist, wir haben Graphendatenbanken. Das heißt, wir haben quasi Dokumente. Also das kannst du dir vorstellen, wie so ein Graphen, ja. Zum Beispiel, du arbeitest bei dieser Firma, ja, oder du hast ein Rechenzentrum, wo deine Sachen liegen und das Rechenzentrum hat Attribute oder du hast Zertifikate. Und da gibt es quasi Abhängigkeiten voneinander, ja. Kann man sich vorstellen, wie so ein Familienstammbaum mit nochmal mehr Dimensionen. Und wir machen es tatsächlich so, dass du quasi Mechanismen hast, wo du quasi dann sagen kannst, ab x Jahren, ja, super easy Beispiel, ISO-Zertifizierung, die läuft ja ab. So ist die abgelaufen, das heißt, die hat ein Datum. Aber so andere Dokumente, wir packen einfach ein Ablaufdatum dahinter und dann sind die nach gewissen Daten abgelaufen. Und so pflegt sich das ein bisschen dann selbst. Ja.
Mein Eindruck war, dass die Lösung heute bei vielen Fällen ist, es muss ein Mensch einfach nochmal drüber scannen und sicherstellen, dass da kein Unsinn steht. Also händische Arbeit. Ich hatte aber auch einen Case, ist schon ein bisschen her, die Konversation, deswegen habe ich jetzt nur noch vage Erinnerungen daran. Es ging aber in eine ähnliche Richtung, was du gerade beschrieben hast. dass hinter jedem Informationsdatenpunkt im Prinzip ein Gültigkeitswert steht. Und das fand ich aber ganz geil. Die haben das irgendwie so gelöst, dass immer wenn ein Informationsdatum, und ich meine mit Datum jetzt nicht das zeitliche Datum, sondern eine Informations-, also eine Eigenschaft von unserem Angebot oder eine Eigenschaft von unserem Produkt im weitesten Sinne, ist immer mit einem Verfallsdatum versehen. Und wenn dieses Verfallsdatum sich nähert, dieser Information, was auch immer das, ob das ein bestimmtes Feature ist, was irgendwas kann oder was auch immer, dann wird es in einem Slack-Channel ausgespielt, wo die ganzen SEs drin waren. Und dann muss ein SE einfach mal kurz einen grünen Haken dahinter setzen, ob das noch stimmt. Und dann ist es der Feedback-Mechanismus und dann schläft es wieder für 6 Monate und kommt dann in 6 Monaten wieder hoch, um zu fragen, ist es immer noch so?
Voll.
Also dann trotzdem halt noch Human Intervention im Sinne von, wo ich sage, vielleicht geht das auch noch irgendwie besser. Aber fand ich irgendwie eine ganz interessante Lösung.
Voll. Also wir haben das auch im Produkt eingebaut, dass du quasi das quasi entscheiden kannst, ob das, also einen Feedback-Mechanismus kannst. Aber ich meine, ich glaube, mein Makro ist einfach sehr, sehr wichtig. Und selbst wenn eine Person ist, die das pflegt, wenn du wirklich AI-first werden willst als Firma und wirklich viel baust intern und wirklich viel auf dein, mit deinem Wissen machst,
ja,
dann lohnt es sich wahrscheinlich sogar, wenn du einen Sachbearbeiter anstellst, der das alles updatet.
Weißt du, also ich weiß nicht, ob das...
Auch wenn es nicht charmant klingt, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob das noch in eurem Realm sozusagen ist. Was ich mir halt denke, eigentlich will ich doch, dass meine Ausschreibungs-Unterstützungssoftware, ich weiß nicht, ob es da eine bessere Kategorie mit Namen für gibt, dass die im Prinzip meine Codebase kennt. Also am geilsten wäre doch eigentlich, wenn praktisch... Also die Primärquelle ist ja mein Produkt selbst.
Voll.
So, und wenn ich da was drin verändere an meinem Produkt, dann ist doch vielleicht der direkteste Weg, das Produkt selbst anzuzapfen und nicht über irgendwelche Produktbeschreibungsdokumente, die dann in 6 Monaten wieder ungültig sind, zu arbeiten. Habt ihr in solche Richtung mal gedacht, dass man sozusagen die Codebase selber anzapft als Knowledge Database? Also vielleicht jetzt ein bisschen der Outbear, ne? Die Idee kam mir gerade so, als ich so drüber nachgedacht habe.
Ich glaube, es klingt tatsächlich als Idee besser, wie es ist, weil ich glaube, im Endeffekt ist eine Ausschreibung ein Vertriebsdokument.
Ja.
Ja. Und ein Vertriebler muss ja auch nicht Zugriff auf die Codebase haben.
Ja. Ja,
wenn man jetzt wirklich das Process-Mining reverse-engineerst.
Der liest halt die Marketing- und Vertriebsunterlagen.
Genau.
Die zweifelsfall seit 5 Jahren auf seinem Desktop liegen und die neueste Version hat er noch gar nicht mitbekommen.
Ja, genau. Und, so. und mal ganz ehrlich, ne, ich glaube, die beste Datenquelle für quasi New Tenders ist Past Tenders. Ja? Und zwar hoffentlich welche, die halt recently passiert sind.
Ja.
Weil, mal ganz ehrlich, die meisten Firmen in der Ausschreibung haben sie eh alles. Ja, sogar bei öffentlichen, wo du dann sogar rechtliche Folgen hast, wenn du was nicht liefern kannst.
Ja.
Und ich meine, es ist halt oft wirklich, also wir hatten jetzt bei uns, bei den Ausschreibungen, die wir zumindest gemacht haben, keinen signifikanten Vorteil dadurch oder hätten keinen gehabt, dass wir jetzt da Zugriff auf die Codebase gehabt hätten. Weil im Endeffekt, was mussten abgeben? Du musst irgendwie Sicherheitsinnovationen geben, wo stehen die?
Ja, fair. Das würde in der Codebase gar nicht stehen. Ja, ergibt Sinn. Mhm.
Und ich glaube, tatsächlich ist meine Erfahrung, dass der funktionale Teil oft relativ marginal ist.
Es geht fair enough.
Viel mehr um Sachen drumherum, um SLAs. Ja. So. Und das ist halt sehr, sehr repetitiv. Ja, und das kann man halt gut automatisieren, ja, glaube ich. Und ich glaube, das ist halt das, wo, glaube ich, wie ich drüber nachdenke, ne? Ob uns vielleicht eine charmante Idee ist. Ne?
Ja, ja. Nee, ergibt von keinem Sinn. Danke für die Einordnung. Und ich meine, jetzt wo ich gerade schon so am Spinnen bin, vielleicht nochmal eins weiter gedacht, wie vielleicht zukünftig überhaupt B2B-Geschäft zustande kommt. Ich meine, ihr habt jetzt den Spezialfall öffentliche Ausschreibung, aber das ist auch B2B. Und die Frage, die wir uns schon auch regelmäßig stellen, ist mit der Geschwindigkeit der Entwicklung, was KI gerade alles kann und übernimmt und automatisieren kann. Also ich bin jede Woche wieder neu erstaunt, was für krasse Sachen möglich sind. Muss man sich doch mal irgendwann die Frage stellen, wie lange werden eigentlich Kaufentscheidungen noch eigentlich von Human to Human gefällt?
Voll.
Also es ist, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt eine Hypothese abgeben darf, dass es im öffentlichen Sektor vermutlich noch länger der Fall sein wird als vielleicht in der Privatwirtschaft. Und es vermutlich auch sehr stark von der Ticketgröße abhängt. Also vielleicht haben wir in weniger als 12 Monaten schon die Möglichkeit zu sagen, okay, für Ticketgrößen unter 5.000 Euro, da redet einfach der Agent vom Anbieter mit dem Agent vom Käufer und die verhandeln das aus und dann ist einfach fein. So, dann braucht da gar keiner mehr irgendwie auf irgendein Telefonat und keine Präsentation und keine Verträge mehr. Die machen das untereinander aus und dann ist einfach das da. Also vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin, aber wie gucken ihr da drauf auf so, ich sag mal so Agent-to-Agent-Purchasing?
Also was glaubst du, ehrlich? Also was ist da also deine Einordnung? Glaubst du, es kommt?
Also Ich glaube, dass es kommen wird.
Ja?
Ich glaube, dass es kommen wird. Wo ich unsicher bin, wie weit das gehen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir für kleinere es fängt doch schon bei dem Consumer an. Ja, es fängt jetzt an, ChatGPT hat jetzt angefangen, oder habe ich zumindest so verstanden, ich benutze kein ChatGPT, dass sie anfangen, auch so Product Placements teilweise zu verkaufen für die Free-User oder sowas.
Ja.
So, was bedeutet das? Naja, okay, ich suche nach Kinderwippe. Und dann wird mir halt auch ein Amazon-Link von Kinderwippe angezeigt. Das Naheliegendste ist doch, dass ich sage, okay, ship mir das Ding mal. Ich gehe nicht mehr auf die Webseite von Amazon, sondern ich sage mit meinem Agent, ja, bitte einmal bestellen.
Ja, ja.
Was braucht er dafür? Der braucht dafür meine Kreditkartendaten und meine Adresse. Hat er wahrscheinlich sowieso schon, keine Ahnung. Oder Kreditkarten haben vielleicht die meisten noch nicht hinterlegt, aber so, das kann ich mir, dass das passiert, ist schon fast da eigentlich.
Ja.
Und wie es ja immer der Fall ist, das Consumer Behavior überträgt sich mit einem gewissen Versatz, ist zumindest meine Beobachtung, auch dann irgendwann ins B2B. Und die letzten 10 Jahre wurde im B2B-Umfeld immer die Geschichte gesponnen, ja, der Käufer ist der viel informiertere als noch vor 20 Jahren oder so. Du kannst nicht mehr erwarten, dass du als Vertriebsmitarbeiter hinkommst und so der Knowledge-Expert bist, weil die Kunden haben sich schon hingesetzt und haben die letzten 2 Monate eine Google-Suche gemacht und haben sich Dokumente durchgelesen, White Paper gelesen, Gartner Reports gelesen.
Genau.
Wenn du da hinkommst und von Adam und Eva anfängst, fliegst du wieder raus.
Ja, voll.
Du musst von Anfang an relevant sein. So. Und das ist ja ein User-Behavior, dass ich anfange, eine Google-Suche zu bedienen, um mich zu informieren, ist ja ein User-Behavior aus dem Consumer-Bereich. Und das hat sich in B2B übertragen. Und ich glaube, ich habe keine Kristallkugel, aber warum sollte das hier nicht, dieser Trend genauso sich fortsetzen? Im B2C-Bereich wird Consumer Behavior dahin gehen, dass ich meinen Personal Agent habe und sage, bestimm mir mal eine Packung Katzenfutter und da kommt die einfach, ohne dass ich irgendwas bedienen muss und ich bezahle den Preis und das ist fein. Und der Agent hat so eine gewisse Budgetautonomie. Der kann halt, keine Ahnung, vielleicht hat er eine Budgetautonomie für Katzenfutter für 10 Euro pro Kilo. Und welches dann am Ende ist, mir vielleicht auch ein bisschen egal. Der kennt meine Katze, der weiß, welche Rasse ich habe. Und dann sucht er das Richtige raus und dann bestellt das mal da, whatever. Und genauso könnte ich es mir halt im B2B durchaus auch mal vorstellen, dass wir vielleicht mit kleineren Tickets startend, weißt du, da muss ja nicht direkt um Enterprise-Software gehen, wo ich ein ERP für 500.000 einkaufe. Da geht es ja vielleicht am Anfang mal um, unsere Tinta-Druckerpatrone ist leer oder sowas. Ja, also Mini-Bestellung. Und vielleicht gibt es ja heute schon Procurement-Software, die genau sowas abbildet, wo ich dann auch mit einem MCP oder sowas interface und dann sage, hier, such mir mal den besten Ansprechpartner für Druckerpatronen und deine Budgetautorität ist in 50 Euro pro Patrone, let's go. Und dann macht gar keiner mehr. Also ich glaube, dass da die Welt hingeht. Und dann, je weiter wir in die Zukunft schauen und wir mehr Vertrauen in die Technologie aufgebaut haben, desto größer, glaube ich, wird dieser Schwellwert sein, wohin wir Budgetautorität geben. Und dann wird es Unternehmen geben, die fallen mal krass auf die Nase, die gehen dann in die Insolvenz und das werden aber die Minderheit sein. Genauso wie beim autonomen Fahren, wenn du die Statistiken anschaust. Autonome Autos sind pauschal im Prinzip sicherer als menschliche Autos. Also eigentlich müssten nur noch autonome Autos durch die Gegend fahren, wenn dann Sicherheit wirklich am Herzen liegen würde. Und trotzdem gibt es natürlich dauert es einfach, dass die Gesellschaft und unser Denken sich dahin entwickelt. Und genauso wird es halt beim B2B-Purchasing auch mal irgendwann sein, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir Vertrauen, das hat funktioniert. Und wir haben gelernt aus den Fehlern und jetzt kaufen wir halt vielleicht für mal 50.000 Euro Software über einen Agent ein, ohne dass wir noch einen ewigen Evaluierungsprozess fahren müssen. Langer Monolog jetzt, aber das könnte ich mir, ich finde das vorstellbar.
Ja, also tatsächlich habe ich eine sehr, sehr eigene Meinung drauf. Also ich glaube, wir sind da schon.
Ja, okay.
Ne, also im Endeffekt, wie funktioniert denn wirklich die Entstehung von dem RFP? Ne? Also jemand geht her, klopft irgendwas in ChatGPT, dann bespricht man das halt intern, vielleicht fällt das bisschen weg.
Ja.
So, super, dann suchen wir 5 Anbieter raus. Ja, dann super, das sind meine Anforderungen, machen wir ein RFP.
Ja.
So, dann schickst du den RFP an die 5 Anbieter.
Ja,
dann hast du eine Software wie unsere, die beantwortet die.
Ja, wir sind das Maschineninterface, ja, als
also,
Menschen. Ne? Wir sind noch ein bisschen in the loop so, ja.
Genau. Und was ist dann halt im nachgelagerten Prozess? Naja, so jetzt kannst du sagen, okay, passt. Will man jetzt, dass der Agent diese Entscheidung trifft, diese Kaufentscheidung?
Ja.
Weil das halt so, ja, ist. Aber ich denke halt ein bisschen anders drüber nach, ehrlicherweise. Nämlich denke ich sogar, so nachgelagerte Schritte sind ja das, was du da meintest, dass du quasi mit einem Agent verhandelst oder ein Agent mit einem Agent verhandelt.
Ja.
Aber ich glaube, was ist denn der Benefit davon? Also wenn man es mal philosophisch betrachtet und ein bisschen rausspannt. Ja, okay, ich als Mensch habe ja ein Problem. Und ich will jetzt quasi jemand mein Problem, also der Mensch hat ein Problem, ja, oder vielleicht hat irgendwann mal ein Agent-Problem, das kann auch sein, da muss er was kaufen, ja. Da glaube ich es eher, aber ich sag mal, solange der Mensch ein Problem hat, hat der Agent nie den vollen Kontext. Weil das ja in meinem Gehirn ist, also wir haben irgendwann Neuralink, ja, kann auch sein. Und deshalb habe ich ja nicht kein Incentive, dass der Agent dann meine Kaufentscheidung trifft, weil er ja nie, KI geht, es geht ja immer um Kontext, ja. Und deshalb, wir sind da, glaube ich, schon. Und ich glaube, bevor diese Stufe nochmal ausgebaut wird, haben wir alle Probleme gelöst, ja, die der Mensch hat. Mhm. Und da sind wir auch noch nicht. Und ich glaube, bei so klassischen, ich sag mal, Brick-and-Mortar-Sachen, wo du sagst, du hast Stein, ja, und es gibt wirklich, es ist 100% Preis, 1000%. Da wird es passieren. Das, ja, da ist es teilweise schon, ne?
Da ist es schon so, ja.
Da ist es auch schon so, ne?
Ich hab ja vorhin schon so eine Südafrika-Anekdote rausgehauen. Ja. Jetzt kommt die zweite und die letzte, versprochen.
Ich möchte noch zwei, drei hören. Magst du gerne.
Ich nicht so viele haben. Ich war mal bei einem, wir haben SIM-Karten verkauft. SIM-Karte ist im Prinzip ein Mikroprozessor mit Software obendrauf.
Ja.
Und wir haben bei Vodacom in Südafrika, war einer unserer größten Kunden, und die haben uns im Jahr Millionen von SIM-Karten abgenommen. Und wir waren aber nicht der einzige Anbieter für diese SIM-Karten. Und dann waren wir mal in einem Bieterverfahren, da sind wir nach Kapstadt, weil da das Purchasing von Vodacom Südafrika saß, sind wir nach Kapstadt gefahren und wussten, okay, wir nehmen jetzt hier an einer sogenannten Reverse, wie sagt man, nicht ein Bieter, eher ein Reverse-Bieterverfahren im Prinzip. Also Vodacom hat halt gesagt, okay, hier ist die SIM-Karte, hier ist die Spezifikation, das ist, was wir brauchen. Das hatten wir schon vorher geklärt. Wir hatten uns qualifiziert, daran teilzunehmen, weil wir es technisch liefern konnten. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, Startgebot, wir brauchen in der Summe brauchen wir 5 Millionen. Und wir wollen aber nicht alles vom selben Hersteller sourcen, weil wir auch eine gewisse Risikodiversifizierung haben wollen. Und jetzt durften sich da die drei Anbieter, die in drei verschiedenen Räumen saßen übrigens, jeder von seinem eigenen Laptop, durften dann anfangen, sich praktisch gegenseitig zu unterbieten. Bis sie dann so ein Ratio hatten von Verteilung, dass sie gesagt haben, okay, so ist jetzt der finale Deal. Und da war am Ende die Frage, kriegst du halt 100.000 oder kriegst du 500.000 oder kriegst du vielleicht 700.000 von den SIM-Karten, je nachdem, was dein Preis und Anbieterfeld das war. Also, da hat kein Human mehr mit einem Human gesprochen. Da saßen wir vor einem Laptop, der haben wir uns eingeloggt. Das war ein Laptop von denen übrigens. Die haben uns den hingestellt und dann mussten wir uns da einloggen. Aber die sind dann nur mal kurz in den Raum gekommen. Ja, funktioniert alles? Ja, funktioniert alles? Okay, wir sind jetzt weg. Ihr wisst ja, wie es funktioniert so ungefähr. Also das, so. Das wohlgemerkt, die Geschichte ist 10 Jahre her.
Ja. Und ich glaube halt, das Ding ist halt, ja, ich glaube, viele, viele Organisationen, die noch nicht da sind, werden da hinkommen. Aber ich glaube, das ist halt, es ist nicht mehr viel. Ich meine, wenn du Self-Service-SaaS einkaufst, bei wirklich einem, also wenn du Self-Service was kaufst mit irgendwie als Freemium und dann irgendwie einen Trial und einem Upsell, also was willst du denn da mehr? Ich habe gestern zum Beispiel mit einer, ich vergesse noch von Go-to-Market-Dinner, ja, da war eine von einer Software, die Lösungen verkauft für so Travel Management. Ja, das heißt, du kannst dir als Firma was buchen, ja, als Mitarbeiter. Ja. Ja, und dann ist es gemanagt, es gibt ein Budget irgendwie.
Ja, ja.
So. Und die hatten das Problem, dass ChatGPT in den Markt gegangen ist. Ja, so OpenAI, ja, wollten in den Markt gehen.
Ja.
So, die sind jetzt wieder raus. Warum? Naja, weil sie gesehen haben, so will der Mensch nicht einkaufen. Der Mensch will auf Booking und dann will er nicht nur ein Bild sehen und eine kurze Beschreibung, sondern er will da sehen, wie viel Klos hat das eine Sauna, hat das das und das und das, dann will er sich nochmal mehr als ein Bild anschauen und da durchstimmen. Was ist denn dein Vorteil, wenn du jetzt Uber mit einem Agent bestellst? Du bist ja der Mensch, der das received und immer noch entscheidet, anstatt dass du siehst, wo das Auto ist und live siehst, wo das fährt. Es gibt kein Level-Up mehr davon.
Ja, ist fair.
Es gibt's nicht
Spannender
mehr.
Spannender Punkt.
So,
ja. Und es ist schon die beste, es, der beste
es
Service,
ist die
der
beste,
sein kann.
Der beste Service. Und solange quasi der Mensch die Kaufentscheidung trifft, es ist ja schon so optimiert auf den Menschen.
Ja.
So, warum beschäftigen wir uns, wenn es so viele andere Probleme gibt, als Menschheit damit, dass wir das noch besser machen? Ich glaube, dann eher relevant ist es, wenn Agents Sachen einkaufen. So, dann sage ich, whole different discussion.
Ja.
Aber solange wirklich der Mensch der ist, der ein Problem gelöst wird, also er will von A nach B, ja, was ist der Benefit? Es gibt nicht mehr. Ja, klar, okay, kann mein ChatGPT die Uber-App vielleicht starten und mir eins bestellen. Aber ich möchte trotzdem im Uber-Interface sehen, wo ist denn das Auto? Wer ist denn der Fahrer? Ja, wie viele Sterne hat denn der?
Ja, ja, ja.
Ich möchte vielleicht jemanden informieren als Frau und sagen, okay, ja, schau mal, hier bin ich im Uber, bitte track mich, damit ich sicher ankomme. So, da gibt es nicht mehr viel mehr, was ich machen kann. Was willst du denn da noch machen? Ja? Ich glaube, dass wir da nicht mehr viel Delta haben zur Endausbaustufe. Ja,
ja. Ja, vielleicht ist das so. Und also Und wenn das so ist, dann ist es ja erstmal eine gute Nachricht, dass wir auch im Solution Engineering, im technischen Vertrieb weiterhin auch eine Daseinsberechtigung haben. Weil am Ende glaube ich halt weniger, also Agent zu Agent kann ich mir gut vorstellen und Human to Human sowieso machen wir. Aber dass ein Mensch eine 100.000 Euro Entscheidung zusammen mit einem Agent trifft, das sehe ich irgendwie im B2B-Kontext irgendwie nicht. Ich glaube irgendwie, solange auf der Kundenseite ein Mensch sitzt, der auch dann die Entscheidung trifft, wird auf der Anbieterseite auch weiterhin ein Mensch sein. Weil, also wir sind ja am Ende halt auch, also wir sind halt Menschen. So.
Yeah, yeah.
Da ist was auch was Emotionales dabei und auch was mit Vertrauen zu tun hat. Und es ist halt nicht komplett anonymisiert. Es sei denn, wir reden halt über einen Paperclip für 5 Cent. Ja, und so.
Ja, voll. Und also ich glaube auch, dass generell auch diese Diskussion von quasi, ja, okay, AI und ist ja alles super und wir haben alle einen krassen Impact und alles kann schneller gebaut werden und alles geht schneller, speziell tech-seitig.
Ja.
Ich glaube, es geht halt einfach trotzdem, solange Produkte für Menschen gemacht werden, und es gibt ja auch Produkte, die schon für Maschinen gemacht werden, ne? Also irgendwie Parallels und Scraper, die haben eine eigene Seite für quasi Agents, ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da ist es halt einfach nochmal wichtig, dass du Human Taste reinbringst, ja. Und auch dir überlegst, wie ist das jetzt, wie ist wirklich der Prozess, ja. Und ich glaube, ja, da helfen sicher KI. Ich glaube trotzdem, dass Taste einfach nochmal wirklich ein unique Human Differentiator ist, ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist auch im Pre-Sales. Also ich weiß nicht, wie wichtig würdest du sagen, ist Taste im Pre-Sales? Also einfach Geschmack, guten Geschmack. Und das ist ja auch irgendwo was dann mit Discovery zu tun hat und wie verstehst du das, was er braucht. Aber das ist ja irgendwo auch sehr, sehr wichtig, ne? Wie du das dann darstellst. Und ja.
Ja, also nochmal, ich glaube, dass man auf der Kundenseite mit einem Menschen, ich kann mit einem Agent keinen Vertrauensverhältnis aufbauen. Und das, was du gerade beschrieben hast, so Discovery, Qualification, da fängt es halt an, da ist ein erster menschlicher Kontaktpunkt. Das ist ja so, dass jetzt Kaufentscheidungen, die jetzt nicht über einen Paperclip hinausgehen, sondern ein Budget und ein Gremium brauchen, um die Kaufentscheidung zu treffen, da ist eine gewisse Anbahnungsphase dabei. Und in der Anbahnungsphase natürlich wird dort über die Fähigkeiten gesprochen, ob wir das liefern können, was ihr braucht. Aber es wird auch gecheckt, ob das irgendwie auch zueinander passt. So, ist das eine gleiche Philosophie? Verstehen wir die Welt aus einer ähnlichen Brille heraus? Weil das natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es am Ende eine gute Zusammenarbeit wird.
Ja.
Und das halte ich für sehr wichtig. Also ich weiß nicht, Geschmack ist für mich ein sehr abstrakter Begriff in dem Kontext. Ich würde eher sowas wie Philosophie oder sowas oder vielleicht Wertegerüst ist vielleicht ein Begriff, mit dem ich da arbeiten würde.
Wertegerüst?
Ja, also was für ein Wertesystem hat mein Kunde und deckt sich das
Wertesystem? Okay, verstanden. Ja. Der Kunde nicht.
Es ist ein ganz eigenes Thema, könnte man wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen.
Werte im Pre-Sales.
Ja, auf jeden Fall. Also Wertesystem zwischen Kunde und also, weißt du, wenn angenommen ein Kunde käme zu mir und das, was wir tun, würde perfekt zu dem Problem passen, was er hat, dann sage ich ja erstmal Juhu, ein potenzieller Kunde. Ich kann Umsatz machen. Und wenn dann dieser Kunde aber, keine Ahnung, eine politische Ausrichtung hat oder bestimmte Standpunkte vertritt hinsichtlich Geschlechtergleichwertigkeit oder sowas, dann würde ich sagen, okay, da habe ich ein moralisches Problem mit. Dann will ich mit dem kein Business machen. Das meine ich mit Wertegerüst. Das ist jetzt nur ein konkretes
Beispiel. Ja, voll.
Und sowas, also haben Agents ein Wertesystem und wie finde ich das eigentlich raus, wenn ich mit denen interagiere? Naja, ich will nicht zu sehr philosophisch werden. Ich würde an der Stelle vielleicht mal einen Punkt setzen. War ein cooles Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörenden haben auch ein bisschen was mitgenommen. Wenn die jetzt sagen, hey, öffentliche Ausschreibung für mich per NDS, Paper Process, kein Bock mehr. Wie kommen sie zu euch?
Ja, also gerne jederzeit melden. Und dann können wir mal miteinander sprechen.
Genau, also LinkedIn wahrscheinlich am einfachsten.
LinkedIn oder was? Am besten.
Auf der Webseite, E-Mail,
wie machst du? Genau, ja, wir haben tatsächlich ein Kontaktformular.
Ja, okay.
Erstmal muss man schauen, was passt. Nein. Genau, LinkedIn, ich weiß nicht, passt du die E-Mail in die Shownotes rein?
Wenn du möchtest, können wir die E-Mail in die Shownotes machen.
Ja, genau. Dann, E-Mail in die Shownotes ist völlig okay. Ja, genau.
Any famous last words?
Ach, nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, würde ich sagen. Und ich hoffe, wie gesagt, bin gespannt auf das Feedback. Und ich bin tatsächlich gespannt, ja, weil es sehr, sehr variiert, wie Unternehmen Ausschreibungen machen. Und ich immer wieder fasziniert bin, dass die Prozesse auch teilweise sehr, sehr anders sind. Ich bin gespannt, und das wäre so meine Frage, ja, die kannst du auch gerne mal ins nächste Meetup, das du hast, nennen.
Ja.
Für Leute, die öffentliche und private Ausschreibungen machen,
ja,
und das sind nämlich die meisten unserer Kunden, wo sind sie die Unterschiede? Was ist für die komplexer? Was ist für die anders? Genau, und wie ist so die prozentuale Aufteilung?
Naja.
Und speziell jetzt pre-sales-seitig, ja, was sind einfach die Sachen, die sie in beiden Seiten, wo sie sagen, gibt's da für die irgendwie das eine Problem, das wo sich beide unterscheiden.
Ja,
genau. Das wäre für mich mal super spannend
zu verstehen. Ja, okay. Ja. Frage verstanden. Alles klar. Also jeder, der jetzt hier zugehört hat und die Frage mitgehört hat, gerne beim Alex melden. Die LinkedIn-URL ist in den Shownotes. E-Mail-Adresse ist auch in den Shownotes. Cool, dass du mitgemacht hast. Mir hat Spaß gemacht.
Ja.
Bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Das war für dich Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du einen wertvollen Impuls mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show. Solltest du Fragen, Kritik oder auch Themenwünsche haben, dann schreib uns gerne, ja, tim@serockstars.com. Wir freuen uns über jede Nachricht, auch bei LinkedIn, und antworten dort immer gerne. Link zu unseren Profilen findest du natürlich in den Shownotes. Schön, dass du mit dabei warst, und bis zum nächsten Mal.